Die Prinzessin im Turm. Ihr Gefängnis war ein angenehmes. Daraus zog Ariane einen gewissen Trost. Warum sollte sich ihr Vater die Mühe machen, ihr die Gefangenschaft so erträglich wie möglich zu gestalten, wenn er doch für sie den Tod des Verräters vorgesehen hätte? »Er kann nicht die Absicht haben, mich zu töten«, sagte sie sich hundertmal. »Er ist einfach kein so grausamer Mensch. Ich bin von seinem Blut und Samen, seiner Erbin, seine einzige Tochter.« Wenn es sein müsste, würde sie sich vor die Räder seines Stuhles werfen, ihre Fehler gestehen und ihn um Vergebung anflehen. Und sie würde weinen. Sobald er die Tränen in ihrem Gesicht sähe, würde er ihr verzeihen. Ob sie sich selbst verzeihen könnte, war sie sich nicht so sicher. »Ario«, hatte sie dem Mann, der sie gefangen genommen hatte, auf dem langen Ritt von Greenblatt nach Sunspear zu erklären versucht, »ich wollte nicht, dass dem Mädchen ein Leid geschieht, ihr müsst mir glauben!« Hota erwiderte nichts, sondern grunzte nur. Ariane spürte seine Wut. Dunkelstern war ihm entkommen, der gefährlichste Mann ihrer kleinen Gruppe Verschwörer. Er war seinen Verfolgern davongeritten und in der tiefen Wüste verschwunden mit Blut an der Klinge. »Ihr kennt mich, Hauptmann«, hatte Ariane gesagt, während die Meilen vorbeizogen. »Ihr kennt mich, seit ich klein war. Ihr habt stets für meine Sicherheit gesorgt, sowie für meine hohe Mutter, als ihr mit ihr aus Groß Norvos kamt, um in diesem fremden Land ihr Schild zu sein. Ich brauche euch jetzt, ich brauche eure Hilfe, ich hatte nicht die Absicht.«
»Was in eurer Absicht lag, spielt keine Rolle, kleine Prinzessin«, antwortete Ario Hota. »Nur was ihr getan habt.« Seine Miene war wie Stein. »Es tut mir leid. Mein Prinz befiehlt, und Hota gehorcht.«
Ariane hatte erwartet, vor den hohen Sitz ihres Vaters unter der Bleiglaskuppel im Sonnenturm gebracht zu werden. Stattdessen führte Hota sie in den Speerturm und stellte sie unter die Aufsicht von Seneschal Ricasso und Kastellan Sir Manfrey Martell.
»Prinzessin«, sagte Ricasso, »ihr werdet einem alten blinden Mann vergeben, wenn ihr euch nicht beim Aufstieg begleitet. Diese Beine bewältigen so viele Stufen nicht mehr. Ein Gemach wurde für euch vorbereitet. Sir Manfrey wird euch hinaufbringen, um den Willen des Prinzen abzuwarten.«
»Den Unwillen des Prinzen, meint ihr? Werden meine Freunde ebenfalls hier eingesperrt werden?«
Ariane hatte man nach der Gefangennahme von Garin, Dry und den anderen getrennt, und Hota weigerte sich, ihr zu verraten, was mit ihnen geschehen würde.
»Die Entscheidung liegt beim Prinzen«, war das Einzige, was der Hauptmann zu dem Thema zu sagen hatte.
Sir Manfrey erwies sich als ein wenig entgegenkommender.
»Sie wurden in die Plankenstadt gebracht und werden mit einem Schiff nach Gaston Grey befördert, wo sie bleiben, bis der Prinz über ihr Schicksal befunden hat.«
Gaston Grey war eine bröckelnde alte Burg, die auf einem Felsen im Meer von Dorne lag, ein trübseliges und grässliches Gefängnis, in dem nur die übelsten Verbrecher verwahrt wurden, um dort zu verrotten und zu verrecken.
»Beabsichtigt mein Vater, sie zu töten?«
Ariane konnte es nicht fassen.
»Sie haben doch nur aus Liebe zu mir gehandelt. Wenn mein Vater Blut fließen lassen muss, soll es meins sein.«
»Wie, mein Prinzessin?«
»Ich möchte mit ihm sprechen.«
»Das hat er sich gedacht.«
Sir Manfrey nahm sie am Arm und führte sie die Stufen hinauf, höher und höher, bis ihr der Atem ausging. Der Speerturm ragte 101,5 Fuß in die Höhe, und ihre Zelle befand sich fast in der Spitze. Ariane spähte zu jeder Tür, die sie passierten, und fragte sich, ob dahinter die Sandschlangen eingesperrt waren. Als man die Tür hinter ihr verschlossen und verriegelt hatte, erkundete Ariane ihr neues Zuhause. Ihre Zelle war geräumig und luftig und bequem ausgestattet. Auf dem Boden lagen myrische Teppiche, es gab Rotwein zu trinken, Bücher zum Lesen. In einer Ecke stand ein verzierter Küwasse-Tisch mit aus Elfenbein und Onyx geschnitzten Spielsteinen. Allerdings hätte sie keinen Gegner gehabt, selbst wenn sie hätte spielen wollen. Sie konnte in einem Federbett schlafen. Es war ein Abort mit marmornem Sitz vorhanden, in dem ein Korb mit Kräutern für süßen Duft sorgte. Der Ausblick aus dieser Höhe war erhaben,
Ein Fenster ging nach Osten, und so konnte sie den Sonnenaufgang über dem Meer anschauen. Die anderen erlaubten ihr einen Blick hinunter zum Sonnenturm, zur Wendelmauer und zum dreifachen Tor dahinter. Die Erkundung der Räumlichkeiten nahm weniger Zeit in Anspruch, als es gebraucht hätte, ein paar Sandalen zu schnüren, doch zumindest half es ihr, die Tränen eine Weile lang zu unterdrücken. Ariane fand ein Waschbecken und einen Krug mit kühlem Wasser, also wusch sie sich Hände und Gesicht, doch egal, wie sehr sie auch schrubbte, den Kummer wurde sie damit nicht los.
»Aris«, dachte sie, »mein weißer Ritter.«
Tränen stiegen ihr in die Augen. Plötzlich weinte sie, und ihr ganzer Körper bebte unter den Schluchzern. Sie erinnerte sich, wie Hothas schwere Axt sich durch Fleisch und Knochen gefressen hatte, wie der Kopf durch die Luft gewirbelt war.
»Warum hast du das getan? Warum hast du dein Leben weggeworfen? Ich habe es nicht von dir verlangt. Ich wollte es nicht. Wollte nur.
In dieser Nacht weinte sie sich in den Schlaf. Zum ersten, wenn auch nicht zum letzten Mal. Sogar in ihren Träumen fand sie keinen Frieden. Sie träumte von Aris Oakheart, wie er sie liebkoste, sie anlächelte. Ihr sagte, dass er sie liebte. Doch die ganze Zeit steckten die Armbrustpfeile in ihm, seine Wunden tränten und verwandelten das Weiß in Rot. Irgendwie wusste sie, dass es sich nur um einen Albtraum handelte, selbst während sie darin gefangen war.
»Morgen früh wird alles vorüber sein«, sagte sich die Prinzessin.
Doch als sie erwachte, befand sie sich in ihrer Zelle. Ser Aris war tot.
»Und Myrcella?« »Das wollte ich nicht, nein.«
»Dem Mädchen sollte kein Leid geschehen. Es sollte nur eine Königin werden, wenn wir nicht verraten worden wären.« »Irgendwer plaudert immer«, hatte Hotha gesagt. Bei der Erinnerung daran loderte ihr Zorn wieder auf. Ariane klammerte sich daran, nährte die Flamme in ihrem Herzen. Zorn war besser als Tränen, besser als Trauer, besser als Schuld. Irgendwer hatte geplaudert. Irgendwer, dem sie vertraut hatte. Aris Oakheart hatte deswegen sein Leben verloren, war gleichermaßen durch das Flüstern des Verräters wie durch die Axt des Hauptmanns gestorben. Das Blut, das über Myrcellas Gesicht geflossen war, auch das war das Werk des Verräters.
Jemand hatte geplaudert.